Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast vom House of One. Wir werden heute sprechen über besondere Tage wie Muttertag und Vatertag. Und es gibt hier tatsächlich auch einen Tag der Kinder. Aber erstmal so viel dazu. Ich möchte begrüßen meine lieben Co-Moderatorinnen Maike und Rebecca. Hallo und schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo, schön hier zu sein.
Unser Podcast wird auch von der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhang unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind. So, heute, ich glaube, an dem Tag, wo die Sendung rauskommt, ist Vatertag. Und deswegen dachte ich mir, ich frage euch erstmal überhaupt, feiert ihr diesen Tag, Vatertag? Und am 10. Mai war ja auch Muttertag. Ob ihr den auch gefeiert habt oder wie steht ihr dazu? Möchte jemand anfangen?
Ja, ich möchte unbedingt anfangen.
Ja, bitte.
Am Donnerstag, am sogenannten Vatertag in Anführungsstrichen, feiere ich Christi Himmelfahrt.
Stimmt.
Da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr, wie das vielleicht zusammenhängen könnte oder genau, was da die Bedeutung ist.
Rebecca, wie geht's dir dabei? Also wahrscheinlich spielt Christi Himmelfahrt keine Rolle, aber Vatertag, Muttertag?
Vatertag auch nicht. Nee, auch Muttertag nicht. Auch nicht. Also ich weiß, also es ist ein bisschen krass vielleicht, aber mir wurde beigebracht, und es ist ja historisch noch ein bisschen nuancierter sozusagen, aber dadurch, dass in Deutschland ja eigentlich der Muttertag wurde ja schon in den 20er Jahren in Deutschland irgendwie
Begonnen,
genau. Und zwar mit so einem, ich habe recherchiert, scheinbar gab es so einen Blumengeschäftsinhaber, und der hatte den Slogan 1922, ehret die Mutter. Und deswegen gibt es oft diese zynischen Sprüche, dass der Muttertag ja nur eine Erfindung der Floristinnenindustrie wäre. Aber was mir halt immer beigebracht wurde von Haus aus war, dass halt die NS-Regierung 33 oder 34 den Muttertag als staatlichen Ehre- und Beflaggungstag eingesetzt hat und das ja auch den Muttertag mit Kinderreichtum gleichgesetzt hat. Also es gab ja auch das Mutterkreuz im NS, wo ich glaube ab 4 Kinder hast du Ehrenorden bekommen als Frau und je nachdem wie viele, dann gab es irgendwie Silber, Gold, Bronze, wie auch immer. Hatte Bronze, Silber, Gold ist wahrscheinlich die richtige Reihenfolge. Und deswegen, meine Mutter wollte auch nie was zum Muttertag. Und ich habe die kleine Geschichte, dass ich in der Grundschule oder der Vorschule sollte ich basteln für meine Mutter eine Karte, irgendwie diese Herzkarten wahrscheinlich, irgendwas. Und ich habe mich geweigert zu basteln. Und die Erzieherin oder die Lehrerin, ich erinnere mich gar nicht mehr so gut, war auf jeden Fall ziemlich verwirrt und irgendwie ein bisschen böse mit mir auch, dass ich mich so verweigert habe. Und dann habe ich halt gesagt, meine Mama sagt, das ist ein Nazi-Feiertag und wir feiern das nicht. und da musste ich nie wieder für den Muttertag basteln. also ich denke halt auch irgendwie, also ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Ich liebe meine Mutter. Aber für mich ist jeder Tag Muttertag, wenn ich halt was Gutes für sie tun will. Und ich brauche nicht diesen einen Tag. Es ist ähnlich, wie ich mich mit Valentinstag fühle. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht seht ihr das auch anders und ich verstehe auch andere. Also, dass es auch schön ist. Wir feiern ja auch Geburtstag und solche Sachen. Aber irgendwie finde ich ein bisschen absurd, weil ich oft das Gefühl habe, es ist auch dann so wie beim Frauentag. Du kriegst dann einfach so Blumen geschenkt und die ganze Care-Arbeit bleibt trotzdem an der Mutter hängen. Und Vatertag in Deutschland finde ich ja ganz unsäglich mit diesen ganzen besoffenen Horden, sage ich jetzt mal, die überall rumkullern und grölen. Und das finde ich auch bizarr, dass man halt irgendwie am Muttertag muss die Mutter immer noch das Essen vorbereiten und kochen und keine Ahnung was tun und kriegt dann irgendwie Blümchen und Pralinen und der Vater am Vatertag darf sich besaufen. Irgendwas ist da ganz schön schief gelaufen.
Also Rebecca hat in 2 Minuten unsere Podcast-Folge durchgesprochen. Das war quasi der Recap. Und wenn ihr die Long-Version wollt, dann jetzt. Nein, das ist schon okay.
Wir haben noch gar nicht über Religion geredet.
Das stimmt. Wir lieben dich aber auch dafür, Rebecca. Ja.
Danke. Ich liebe euch aber auch.
Aber dem können wir, glaube ich, im Großen und Ganzen so zustimmen. Ja.
Also natürlich ist es für mich jetzt fremd in puncto besoffene Väter etc., weil es wahrscheinlich in meiner Bubble ein bisschen anders ausschaut. Aber was in meiner Bubble dann auch noch einmal anders ist, ist, also wenn ich jetzt, ich bin ja auch türkisch irgendwie kulturell sozialisiert, auch wenn ich noch nie dort so richtig gelebt habe, also Muttertag ist in der Türkei auch am 10. Mai. Aber Vatertag ist an einem anderen Tag, und zwar im Juni. Und das war für uns immer so verwirrend, weil irgendwann haben wir gemerkt, dass Papa weiß, okay, heute ist Vatertag, von der Arbeit keine Ahnung, und vielleicht auch so ein bisschen erwartet hat, dass er auch was bekommt wie an Muttertag, was ja auch vor ein paar Tagen eben war. Und da musste er eben feststellen, dass wir gar nicht Vatertag gefeiert haben, weil wir im Kopf hatten, also als Kinder, wir feiern das nach der türkischen Version, weil unsere ganze Verwandtschaft lebt in der Türkei und die gratulieren dann Papa erst nach der türkischen Vatertagsregelung. Aber meistens ist es dann doch so abgelaufen, dass wir das deutsche Vatertag nicht gefeiert haben und dem türkischen auch nicht. Dann wurde bei ihm gar nicht mehr gefeiert, weil das irgendwie dann verdrängt worden ist, weil wir leben ja in Deutschland und dann ist Vatertag quasi schon vorüber. Und hier siehst du gar keine Vatertagsdinger mehr. Und dann ist es dann untergegangen. Aber also für uns also spielt das auch keine Rolle, aber immer die Verwirrung, welcher Tag. Und aber religiös, da kommen wir jetzt auch gleich dazu.
Darf ich ganz kurz aber eine Rückfrage stellen? Ja. Weißt du, warum man im Juni in der Türkei Vatertag feiert und was das für Implikationen hat? Oder
ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, aber irgendwie nicht so gescheit was rausbekommen, dass es einfach mal so gesetzt worden ist. Es gibt auch einen Muttertag, also es soll auch einen Vatertag geben. Ich glaube, das war einfach so ein Lückenfüller. Oder ich bin nicht so gut gewesen beim Recherchieren. Also falls jemand weiß, warum das in der Türkei in Juni gefeiert wird, dann gerne mal Bescheid sagen. Aber ich glaube, Vatertag in Deutschland hat was mit Christi Himmelfahrt zu tun, oder?
Das denke ich auch. Vater? Muss ja irgendwie. Aber da wollte ich Maike auch nochmal fragen, ob sie uns
genau,
ein bisschen mehr behelligen kann.
Genau, das war ja die charmante Überleitung zu mir. So, also ich habe natürlich verschiedene Gedanken zu Muttertag, Vatertag, Eltern und so weiter. Aber ich würde einfach jetzt mal mit Himmelfahrt anfangen.
Ja, bitte.
Christi Himmelfahrt ist ein christlicher Feiertag, der 40 Tage nach Ostern gefeiert wird. Also ich nehme euch mal kurz mit hinein in die biblische Story. Es ist also so, Karfreitag, Jesus gestorben, am dritten Tag auferstanden, Ostersonntag, unser höchster Feiertag, Happy Life. Quasi alle sind, wow, krass, verkünden diese Botschaft und leben mit dem auferstandenen Jesus jetzt noch 40 Tage. So könnt ihr euch das vorstellen. Also 40 Tage wandelt Jesus jetzt noch und zeigt sich.
Wissen
und die Menschen,
Sie das in der
ja,
Geschichte?
Also ja. Er ist der Auferstandene. Es wird deutlich gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen diesem auferstandenen Leib und dem vorherigen Leib. Also in der
Aber wissen physisch. Sie, dass es nur 40 Tage sein wird?
Nein, das
auch?
Wissen Sie
Nein.
nicht. Das, okay. das ist jetzt nämlich der Schocker. Und zwar 40 Tage später fährt Jesus gen Himmel auf. Das finde ich ganz spannend. Es gibt ja mehrere Figuren, jetzt zum Beispiel auch im Koran oder im Ersten Testament, die auch eine Himmelfahrt vollziehen oder erleben. Also Jesus fährt in den Himmel auf nach 40 Tagen und sitzt dann zur Rechten Gottes. Weniger im Himmel im Sinne von Sky, sondern im Sinne von Heaven, also Gottes Machtbereich oder so könnte man sagen. Und dann sind die JüngerInnen natürlich und die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, zu Tode betrübt. Also ein zweites Mal erleben sie einen Verlust Jesu. Also ein zweites Mal erleben sie die Trennung und diesen Schmerz. Und wir wissen natürlich, wie es weitergeht. Wir wissen natürlich, was 10 Tage später passiert. Spoiler, Pfingsten. dann schickt nämlich, also es ist dann 50 Tage nach Ostern und da schickt Gott dann einen Tröster, in Anführungsstrichen, die Heilige Geistkraft. Das ist so die Assoziation dann auch mit Jesus Christus. Das passiert also 50 Tage nach Ostern. 10 Tage nach Himmelfahrt. Das wird an Himmelfahrt gefeiert und viele Gemeinden feiern Himmelfahrt natürlich unter freiem Himmel und so auch wir. Also wenn ihr heute die Folge hört am Abend, dann haben wir leider in meiner Gemeinde schon gefeiert, aber ich lade euch sonst alle ganz herzlich mal ein, vorbeizukommen. Wir feiern nämlich immer so einen Gottesdienst to go. Wir treffen uns vor der Kirche morgens und ziehen dann mit Posaunen und Blechblasinstrumenten und Bollerwagen, machen wir so eine kleine Wanderung 1,5 Stunden durch Adlershof und laufen so von Ort zu Ort und besuchen die verschiedenen Gemeinden und Ortschaften, also so Orte einfach hier. Und an jedem Ort singen wir ein Lied und hören irgendwie einen Text und beschäftigen uns mit dem Thema Himmel Auffahrt, Leben, Ewigkeit, Tod, also mit diesen Aspekten quasi unter dem Himmel im Mai in Richtung Sommer.
Auch wenn es regnet?
Ja, ich habe ehrlich gesagt keine...
Bei Wind und Wetter.
Ich habe keine Schlechtwetter-Variante. Das weiß ich nicht, wie ich das dann mache.
Wie mir in der Familie jetzt gesagt werden würde, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
Ja. Ja, naja. Well. Spannend. Also das feiern wir. Und man könnte natürlich sagen, Himmelfahrt ist der Herrentag. Also ich habe wirklich große Schwierigkeiten mit dem Begriff Herr für Jesus und Gott. Nun ist er leider auch da und wir haben in verschiedenen Folgen auch schon mal darüber gesprochen, dass das eben eine Luther-Übersetzung ist und da eigentlich Adonai zum Beispiel unter anderem steht, nicht immer, aber zu einem großen Teil. Und dass der Herr in Anführungsstrichen mit dem Adonai gemeint ist, nicht der Herr ist, der zu Verwechslung führt in der deutschen Sprache, also viel mehr Eigenname ist. Und genau, deswegen habe ich da immer ein Problem mit. Aber man könnte natürlich sagen, Herrentag, also im Sinne von der Herr, fährt in den Himmel auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen vielleicht der Vatertag auf den Herrentag gelegt ist. I don't know, maybe.
Weil ich habe nur gefunden, dass irgendwie in den USA das zum ersten Mal zum Feiertag gemacht wurde, aber erst in den 60ern irgendwie. Oder 70er vielleicht sogar. Ich habe das jetzt nicht mehr so im Kopf, aber...
Also die ursprüngliche, der christliche Feiertag nimmt nicht den Vater an sich, also als familiäre Figur in den Mittelpunkt und ehrt ihn, sondern quasi den Vater. Können wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Ich habe auch Schwierigkeiten mit dem mit Gott als Vater, aber ich könnte mir vorstellen, dass das deswegen vielleicht auf diesen Tag gelegt worden ist. Und gleichzeitig finde ich das aber total interessant, da vielleicht eine Verbindung zu ziehen und ein bisschen deutlich zu machen, naja, also dieses ganze Mackertum, was wir erleben am Männertag oder am Vatertag, finde ich unfassbar schwierig. Und dann kann ich mich aber damit befrieden, dass es kein Mackertum von Gott gibt. Also dass es vielleicht sogar... Also aus meiner Perspektive sehe ich da auch eine Gegeninterpretation drin zu diesem klassischen Herr, zu diesem klassischen Vater oder mit diesem schwierigen Vater- und Herrenbegriff. Und genau.
Das Einzige, was mir aufgefallen ist, Entschuldigung.
Nee, bitte.
Ist das halt, was du erzählt hast mit deiner Familie, mit deiner christlich-kirchlichen Tradition, also dass ja auch rausgeht, irgendwie in die Natur, dass das ja auch ein Element ist, was viel ist. Also man sieht ja viele Leute so mit Bollerwagen dann auf einmal im Park und weiß ich nicht was.
Ja.
Und ich frage mich, ob das dann einfach so ein bisschen davon abgeleitet wurde. Aber das führt zu weit.
Ist das ein Berliner Ding? Weil ich kenne das aus Bayern gar nicht, dass am Vatertag so ein Tramtam gibt. Nein? Okay,
dann. Also in NRW ist es genauso. In krass. NRW ist es richtig krass, weiß ich.
Okay. Wahrscheinlich in Dillingen.
Auch, Norddeutschland ne? auch.
In Dillingen ist dann entweder Tothöse oder ich bin nicht in den Örtlichkeiten, wo es stattfindet.
Gibt es irgendjemanden in Dillingen, der Vatertag mit Bollerwagen feiert? Dann meldet euch mal bei Kybra.
Schreibt uns mal bitte. Ja.
Oh Mann. Bevor ich jetzt irgendwie auch ein bisschen in die religiöse Schiene gehe, möchte ich noch mal ganz kurz zu den kommerziellen, also zum preislichen Floristik haben wir genannt, Blumen. An Muttertag oder einen Tag vor Muttertag werden ja die Rosen die verteuern sich bis zum geht nicht mehr. Und da sehe ich dann auch schon wieder, okay, es ist die Frage ja immer so, ist es kommerziell, ist es emotional, ist es dann schon tatsächlich auch sehr auf das Kommerzielle und Kapitalistische auch irgendwo gerichtet. Und
ausgelegt, ja.
In den 70ern, ich glaube in der BRD, gab es diesen Spruch, aber ich glaube, es war eher für Frauentag, nicht für Muttertag. Danke für die Blumen, Rechte wären uns lieber. Aber das war so eine Parole. Aber das denke ich mir halt immer so, was war meine Mutter mit einem Blumenstrauß?
Ja, also ich habe da ambivalente Feelings zu. Also ich finde, einerseits finde ich das total wichtig, die Feiertage und Traditionen, die so weitergetragen werden, so unkommentiert weitergetragen werden, zu besprechen und durchaus kritisch auch zu beleuchten, gerade im Hinblick auf den Muttertag, aber natürlich auch im Vatertag, weil dadurch wird für mich dieser Tag zu einem unsicheren Ort. Ne? Also ich weiß, dass die wenigsten um 10 Uhr morgens durch die Straßen ziehen, wenn ich dann noch draußen Gottesdienst feiere, aber ich gehe dann nicht in die großen Parks in Berlin, weil ich genau weiß, dass ich da oberkörperfreie, besoffene Männer treffe und wenn ich da vorbeilaufe, laufe, muss ich mir irgendwelche Sprüche anhören. Da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, an diesem Tag wird der öffentliche Raum in der Stadt für mich nicht sicher. Oder ist da viel weniger sicher. Das heißt, das finde ich auch wichtig, das zu kritisieren und zu besprechen. Und genauso mit dem Hintergrund und dem Aspekt aus der NS-Zeit, also welche Gedanken da drinne gelegen haben.
Also die Frau als Brutmaschine eigentlich einfach.
Genau.
Ja.
Und in beidem liegt ja auch ein Familienbegriff, ne? Also ein traditioneller, konservativer Familienbegriff. Also man könnte jetzt auch wiederum sagen, wenn man das auf die Religion bezieht, ja gut, ist das auch Teil der 10 Gebote. Ich fände es aber viel, viel wichtiger, erst zu sagen, ehre die, die dich im Aufwachsen begleitet haben oder begleiten. Also Rebecca, du erzählst immer wieder, welche wichtige Rolle deine Großeltern auch in deinem Leben spielen. Das heißt, die haben dich ja auch total eng im Aufwachsen begleitet bis heute. Bei mir ist es weniger der Fall mit meinen Großeltern gewesen, auch wenn ich sie sehr mochte und zwischendurch gesehen habe, aber die haben mich viel weniger begleitet im alltäglichen Leben. Und trotzdem finde ich das total wichtig, auch diese Perspektive aufzumachen, dass es nicht nur Mutter und Vater sind, dass an den beiden Begrifflichkeiten auch schwierige Elemente liegen, sondern dass vor allem den Menschen Ehre gebührt, die Kinder begleiten, im Großwerden und im Aufwachsen. Das sind ja manchmal viel, viel mehr. Ja. Und Menschen haben ja auch schwierige Erfahrungen mit ihren Vätern zum Beispiel. Und was löst dann so ein Vatertag aus an diesem Tag?
Ja,
ja.
Absolut. Oder Elternteile, die keine Kinder bekommen können und sich aber einen wünschen. Und das ist dann, finde ich, auch wieder ein bisschen irgendwo schon traumatisierend. Was ich von meiner Familie auch kenne, bei uns wird auch, also ich gratuliere zum Beispiel an Muttertag auch meiner Tante, also mütterlicherseits, weil es heißt bei uns, die Tante mütterlicherseits ist so halbe Mutter und der Onkel oder die Tanten väterlicherseits sind so halbe Papa. Also natürlich jetzt, weil es eben blutverwandt ist, obwohl jetzt meine ganze Verwandtschaft in der Türkei lebt und deswegen jetzt nicht so krass mit meinem Aufwachsen irgendwie zu tun hatten. Aber genau, also es ist trotzdem so eine Ehrung und da möchte ich jetzt auch ein bisschen hinkommen. Und zwar, wir kennen das ja auch aus unseren Heiligen Schriften oder kennen wir das aus unseren Heiligen Schriften, dass eben die Eltern geehrt werden sollen? Also
gleich an zwei Stellen. Also Maike hat es schon erwähnt, in den 10 Geboten kommt einmal vor, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann in Levitikus, im Vayikra steht, fürchte deinen Vater und deine Mutter. An zwei Stellen, das ist ein Gebot. Was ich super interessant finde, ist erstmal diese Reihenfolge und dann diese Kombination aus Ehren und Fürchten. Und da könnte man auch wieder sagen, es ist so ein bisschen Übersetzungsfehler mit dem Fürchten per se eventuell, weil dieses Wort für Fürchten hat was auch damit zu tun mit dieser, wir haben schon mal darüber geredet, dieser Ehrfurcht vor Gott und nicht unbedingt, dass du Angst haben sollst in einem klassischen Sinne. Und was ich sehr interessant finde, Rashi kommentiert diesen Vers in Levitikus, also das ist der mit dem habe Angst vor oder fürchte oder sei ehrfürchtig vor deiner Mutter und deinem Vater und kommentiert es auch mit dem anderen Teil, wo es vorkommt und sagt halt, dass die Schrift, und das können wir auch auf jeden Fall kritisieren, ich finde, da sind ganz viele problematische Elemente jetzt bei dem, was ich sage, aber ich finde es einfach nur interessant als Kommentar. Die Schrift nennt den Vater vor der Mutter, weil es klar ist, dass das Kind die Mutter mehr ehrt als den Vater, weil die Mutter sich mehr aufopfern würde sozusagen. Und dann dadurch, dass der Vater dann als erstes genannt wird beim Ehren, wird dem Kind nochmal bewusst, soll bewusst werden, dass auch der Vater etwas für es tut und dass der Vater auch die Ehre wert ist. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Es sind natürlich ganz viele furchtbare Rollenbilder impliziert, aber ich glaube, Rollenbilder, die eine Realität halt widerspiegeln, das finde ich ganz interessant, weil auf der einen Seite hat man das Gefühl, okay, die Frau wird da irgendwie gerade reduziert auf sowas Mütterliches, was Gebendes, was Fürsorgliches, was mir Unbehagen bereitet. Aber gleichzeitig ist es ja oft so, dass halt, wir haben über Care-Arbeit geredet, wir haben über Arbeit geredet in einer anderen Folge, dass es oft an der Frau hängen bleibt. Keine Ahnung, genau. Maike.
Da finde ich neutestamentliche Perspektiven interessant. Und zwar, wie Jesus Familie zum Beispiel definiert. Es ist total interessant, wie sich die Beziehung Jesus zu seiner Mutter verändert. Also am Kreuz sagt beziehungsweise es gibt eine distanzierte Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter. Er nennt sie in einem Evangelium auch nicht Mutter, sondern Frau. Finde ich total interessant. Und am Kreuz führt er Johannes und seine Mutter zusammen und sagt so, das ist dein Sohn, das ist deine Mutter. Also er setzt eine neue Familie ein. Und man kann es auch so interpretieren, dass die dass es eine familiäre oder eine geschwisterliche Gemeinschaft im Kreise der Glaubenden gibt. Und das finde ich einen ganz bestärkenden Aspekt, um kritisch über Herkunftsfamilie nachzudenken, weil sie nicht per se gut ist und nicht per se eine gute Gemeinschaft ist für Menschen, die in ihrer Herkunftsfamilie leben. Und dass der Glaube eine gute Gemeinschaft sein kann. Das müssen wir natürlich auch kritisch betrachten. Das wissen wir auch, dass es ganz viele schwierige Momente in sich trägt und dass es auch an einigen Stellen von Gemeinschaften und Gemeinden nicht so umgesetzt wird. Aber der Gedanke daran, dass eine Glaubensgemeinschaft einen familiären Aspekt in sich trägt, finde ich total wichtigen Gedanken. Und so erlebe ich das selber auch. Und als ich mit meiner Gemeinde auf Gemeindefahrt war, konnte ich mein Kind mitnehmen und Carlo mitgeben und zeigen, das ist auch Gemeinschaft. Hier sind ganz viele Menschen, die sich auch um dich kümmern, die dich begleiten im Aufwachsen, von denen du auch etwas lernen kannst, was ich dir nicht mitgeben kann. Ich bin entlastet, weil ich weiß, da sind andere Erwachsene und andere Kinder, Jugendliche, die alle so sind irgendwie gemeinsam unterwegs. Und ich habe einen ganz anderen Tag dadurch, eine ganz andere Gestaltung, weil alle irgendwie auf die Kinder mit achten und auch die Kinder auf die Großen natürlich. Ja.
Das zeigt ja, also genau, diese Nuklearfamilie, wir erwähnen das ja auch oft, also dieses Vater, ja. Mutter, Kind ist ja auch recht modern und früher war dieser Begriff. Natürlich auch, also ich glaube schon, dass die Schrift erstmal deine biologischen Eltern meint, aber bei uns ist es dann auch so, dass es auch ausgeweitet wird, zum Beispiel zu deinen Lehrern. Mhm. Und dann wird auch gesagt, okay, musst du zuerst deinen Lehrer, der dir Tora beibringt, ehren oder erst deinen Vater? Und was sind da die Hierarchien und so? Und da sieht man auch, dass in der Tradition da auch ein weiterer Begriff von verstanden wird, so ein bisschen. Aber Kybra, wir haben dich jetzt, ich habe dich zum zweiten Mal abgeschnitten.
Nee, alles gut. Ich finde es sehr spannend und deswegen sind wir auch hier. Also Ehren ist ja so ein Wort, man muss natürlich erstmal schauen, was bedeutet das, was steht darunter. Ehrfurcht auch wieder. Wir hatten das, glaube ich, auch mal an einer anderen Stelle, wo wir eben Ehrfurcht gegenüber Gott gesprochen haben. Und so ein Beispiel, was auch sehr oft gegeben wird, dass wenn das Kind, keine Ahnung, irgendwie was macht und geschumpfen wird von der Mutter, dann rennt es trotzdem zu der Mutter und sucht irgendwie Zuflucht bei der Mutter, weil es weiß, okay, meine Mama hat mich jetzt irgendwie, zurechtgewiesen, auch mir ist jetzt kein anderes Wort eingefallen, aber ich weiß, sie meint es nicht böse und ich suche nochmal bei ihr eben Zuflucht. Das ist dann irgendwie auch wieder so spannend, weil die Nähe dann nochmal eine Rolle spielt. Aber da ist natürlich nochmal wichtig, dass diese Liebe überhaupt gegeben wird. Und dann haben wir aber auch Mütter, die eben nicht biologische Eltern sind, also Adoptivkinder. Also es ist dann auch nicht nur unbedingt durch Blut. Und was ich aber auch spannend finde, wir haben einen koranischen Vers und da steht, und es wird immer, darauf wird immer hingewiesen, wenn man so ein bisschen sich gegen Eltern auflehnt. Und zwar, da steht drin, wenn deine Eltern älter werden, altern bei dir, dann sollst du sie quasi auch pflegen und ehren. Und man soll den Eltern nicht mal Pfui sagen oder so, jetzt was willst du von mir? Also solche, ich weiß nicht, wie man diese Floskeln nennt, so genervte Stimmung zeigen, sage ich jetzt einfach mal. Was ja durchaus mal schnell passieren kann. Und im Koran steht eben, man soll nicht mal sagen, zu den Eltern und wenn sie älter werden, werden sie ja auch wie Kinder und dass man da auch sie so gut es geht, nicht bemüttern, aber pflegen und Zuneigung zeigen soll, wie sie einst dir als Kind quasi das gezeigt haben. Und das ist halt die Message, aber was auch ganz wichtig ist, das sehen wir auch in den Prophetenüberlieferungen oder im Leben des Propheten und der Gefährten, das ist auch durchaus Eltern gab, die ihre Kinder zum Schlechten angefordert haben und gesagt haben, zum Beispiel jetzt im Punkto Religion, dass sie eben ihre Religion nicht ausüben dürfen, wenn das Kind quasi eine andere Religion hat als die Eltern. Und da soll man dann quasi wieder auf einer respektvollen Art die Eltern ehren. Aber da ist es jetzt nicht so, dass man irgendwie Punkt für Punkt das machen soll, was die Eltern sagen, weil Gottes Gesetz und Respekt vor Gott steht halt über Respekt der Eltern. Und das finde ich dann auch wieder spannend zu sehen, wo ist die Grenze? Ja, bitte, Maike.
Ich wollte dich noch aussprechen lassen. Ja. Im Christentum gibt es ja eine total schwierige Vater-Sohn-Story, wie ich finde. Also vor allem, was daran so schwierig ist, ist, dass sie so dominant ist und so präsent ist. Viel stärker als zum Beispiel eine Mutter-Kind-Beziehung. Also dieses Vater-Sohn-Ding, Gott und Jesus ist halt so übermächtig, total präsent. Man kommt da nicht dran vorbei. Und leider ist es auch einfach da. Man kann es auch nicht leugnen. Also Jesus selber sagt zu Gott Vater, aber Gott selber sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen im Moment der Taufe Jesu. Also diese Verbindung ist auf jeden Fall da. Ich verstehe auch, woher sie kommt. Welche Rolle auch der Vater vor 2000 Jahren spielte in der Denk- und Lebenswelt der Menschen und warum Gott dann auch viel stärker mit einem Vaterbild assoziiert wurde und beschrieben wurde. Aber mütterliche Aspekte gibt es auch. Zum Beispiel in Jesaja, ich will euch trösten, wie einen seiner Mutter tröstet. Und das mag ich total gerne, diesen Vers. Und musste immer ein bisschen dran denken, dass Carlo mir tatsächlich zum Muttertag, I know, aber hat mir geschrieben, dass er mich lieb hat und was er besonders an mir mag, dass ich ihn gut trösten kann. Oh. Das finde ich total süß. Und dann, genau, und dann muss ich da immer dran denken. Und das fand ich irgendwie total putzig, dass er mir sowas aufgeschrieben hat. Und genau, hat auch geschrieben, wie er sich bei mir fühlt und so. Das finde ich alles total niedlich und süß. Und sonst, vor allem bei ihm, weil er sonst gar nicht so
emotional.
Genau, und das nicht so zeigt oder beschreibt. Das heißt, ich finde es total wichtig, auch einerseits die mütterlichen oder elterlichen Aspekte zu stärken, die es von Gott durchaus auch in der Bibel gibt, die eben durch diese Vater-Sohn-Dominanz an die Seite gedrängt werden. Ich würde auch sogar sagen, dass es so stark ist, dass der Gottvater auf den Schultern der Mütter und der mütterlichen Aspekte thront, der Frauen und so weiter, die auch in der Bibel beschrieben werden. Es gibt ja durchaus Gleichnisse, wo Gott auch mit elterlichen Aspekten beschrieben wird. Nun haben wir auch das Vaterunser und da finde ich es interessant, da könnte man eigentlich auch Mutterunser oder vielleicht viel besser sogar Älterunser beten. Älter ist ja eine Bezeichnung für ein singuläres Elternteil. Das klingt so ein bisschen ungewohnt, aber es ist einfach gar nicht so bekannt und gar nicht so geläufig, dieser Begriff, aber den gibt es tatsächlich. Also Eltern ist für beide, aber Älter ist für ein Elternteil und das finde ich interessant, das könnte man durchaus auch experimentellerweise mal ausprobieren. Für die ChristInnen, die zuhören und Lust haben, das Vaterunser mal umzuschreiben oder daran so ein bisschen dran zu werkeln. Es ist da und ich will es auch niemandem wegnehmen. Ich weiß, wie feurig die Diskussionen sind, wenn es darum geht. Aber um das mal auszuprobieren und das eigene Gottesbild auch zu hinterfragen, kann sich das, denke ich, gut anbieten.
Wir haben ja vorhin über unterschiedliche Konstellationen der Eltern auch so ein bisschen gesprochen. Da fällt mir auch ein Beispiel ein. Ich glaube, ich habe davon sogar auch am Kirchentag so ein bisschen erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich das auch gedroppt habe mit der Mutter. Und zwar die Tochter vom dem Propheten Friede sei mit ihm, Fatima, die wird auch genannt als die Mutter von seinem Vater, weil sie auch so ihr Vater quasi auch so bemüttert in der Hinsicht nicht, also bemüttern hört sich so ein bisschen negativ an. Damit meine ich aber, so in Schutz genommen hat, sich um ihn gesorgt und gekümmert hat, obwohl sie quasi die Tochter ist und deswegen hat sie quasi so einen Beinamen bekommen als die Mutter von ihrem Vater. Und das finde ich dann auch so eine interessante Konstellation. Wie kann ich die Mutter von meinem Vater sein? Aber da nochmal, als Charaktereigenschaft halt einfach, wie eine Mutter ist. Und indem ich das so sage, kommen auch so nochmal andere Gedanken hervor. Es gibt natürlich auch nicht nur mal so bestimmte Eigenschaften, die nur der Mutter irgendwie zugeschrieben werden sollten. Weil wir haben ja auch gerade im deutschen Kontext haben wir ja auch, man sagt ja so Rabenmutter oder so. Und das sagt man ja genau dann, wenn irgendwie vermeintlich Charaktereigenschaften oder weiß ich nicht, Handlungen nicht dementsprechend erfolgen, die man anscheinend von einer Mutter zu erwarten hat. Und dann wird es natürlich wieder ein bisschen schwierig, weil wenn die Gesellschaft dann mit einem erhobenen Finger irgendwie so nach einer Person irgendwie so, so macht man das aber nicht, so sich einmischt quasi in das Mutter-Vater-Sein der anderen, das finde ich dann wiederum ganz schwierig.
Und es gibt ja keinen Rabenvater. Es gibt ja nur Rabenmütter in der Sprache, ne?
Stimmt.
Finde ich auch sehr spannend.
Ich hatte letztens wieder eine Unterhaltung mit jemandem, den ich eigentlich mag. Ich nenne jetzt auch nicht den Namen der Person. Und wir hatten uns darüber unterhalten. Das ist halt so, dass die Partnerin, die Mutter des Kindes, hat mit mir auf einer Veranstaltung gearbeitet. Und der Vater des Kindes, der auch mit der Mutter noch zusammen ist, aber die sind nicht verheiratet, hat halt die ganze Zeit auf das Kleinkind aufgepasst. Und wir hatten uns ein bisschen über die Veranstaltung unterhalten. Und ich meinte, das musste ja sehr anstrengend gewesen sein. Einfach, weil diese Veranstaltung sehr anstrengend war. Und dann meinte er, ja, und vor allen Dingen war ich ja die ganze Zeit der Babysitter für mein Kind. Und ich war so, du meinst der Vater? Und dann hat er mich so ganz schockiert angeschaut. Und wir hatten so einen Stare-off. Also wir haben uns einfach so angeschaut. Und ich habe so gelächelt und war so, ja, was? Weil das finde ich halt so krass. Und darüber haben wir auch schon öfters geredet. Dieses, wenn man irgendwie rausgeht mit einem Kind, und ich habe ja einen Bruder, der wesentlich jünger ist als ich, also ich kenne dieses Gefühl von, du schiebst den Kinderwagen und das Kind hat gerade einfach irgendwie schlechte Laune und dem geht's irgendwie blöd und ja, das ist vielleicht noch zu klein, um zu artikulieren, was los ist, und es schreit. Und gerade in Deutschland, die Blicke, mit denen du wirklich durchlöchert wirst und auch so, also abgewertet wirst, sind einfach ganz schlimm. Und wenn du dann aber einen Vater irgendwie im Supermarkt oder irgendwie auf dem Spielplatz siehst, sind ganz viele Leute so, wow, toll, du passt auf dein Kind auf. Und ich bin so, also diese Doppelstandard, das ist, was mich wirklich zur Weißglut bringt.
Ich muss vor allem auch daran denken, dass diese väterliche Übermacht ich würde auch Islam und Judentum mit hineinnehmen, die es durchaus gibt. Da dürft ihr mich auch gerne nochmal verbessern. Sonst spreche ich nur aus der christlichen Perspektive. Aber zumindest gibt es bei mir eine väterliche Übermacht im Vergleich zur Mutter bei einer gleichzeitigen Abwesenheit des Vaters im Privaten. Das finde ich total abgefahren, ja, dass es so dominant ist im Christentum und dass es aber im privaten, individuellen Bereich der Vater viel mehr abwesend ist und die Mutter viel anwesender ist. Was sagt das? Was für ein Gottesbild ist das? Was sagt es über Gott aus, wenn wir den Vater so dominant als Gottesbild haben? Und gleichzeitig hängt das so aus einer feministisch-theologischen Perspektive, wird über Jesus oft nachgedacht, konnte Jesus eigentlich nur als Sohn von einem Vater geboren werden? Hätte er nicht auch als Kind oder als Mädchen, als nicht-binärer Mensch geboren werden können? Ist es wichtig für die Erlösung, für die Rettung in Anführungsstrichen, dass ein Mann, also Jesus, Menschen erlöst und befreit? Können Frauen überhaupt von einem Mann erlöst werden? Da hängen so ganz viele Fragen dann, die finde ich super spannend. Die sollten auf jeden Fall weiterhin laut gestellt werden dürfen.
Total. Was ich ganz interessant finde, also ich nehme das auch so wahr, dass es diese Männerdominanz gibt, weil es einfach so eine, der Mann ist die Norm oft, also im Jüdischen sage ich jetzt, oder auch in der Welt habe ich auch oft das Gefühl, dass es gesellschaftlich ist. Also wir orientieren uns immer an der männlichen Norm und dann muss man sich entweder davon abgrenzen als Nicht-Mann oder dem versuchen, möglichst nahe zu kommen. Was ich ganz interessant finde, was du gerade gesagt hast über diese Abwesenheit des Vaters im Privaten. Es ist ja im Jüdischen oft so, dass der Vater tatsächlich der Tora-Lehrer ist. Zwar nur oft des Jungs, aber es gibt viele Geschichten auch und historisch auch von Vätern, die ihre Töchter zum Beispiel gelehrt haben. Und da gibt es, glaube ich, dann nochmal eine andere Präsenz. Also zum Beispiel eine meiner Lieblingsfiguren, Asnat Barasani, eine, ich sag Rabbinerin aus Kurdistan eigentlich, 16. 17. Jahrhundert, von der wird gesagt, dass der Vater keine Söhne hatte und sie in Tora unterrichtet hat, so sehr, dass sie sogar die Yeshiva in dort leiten konnte, nachdem er verstorben ist und nicht ihr Mann die geleitet hat. Also es gibt schon auch präsente Väter. Aber generell natürlich gibt es trotzdem die gleichen Schwierigkeiten von, dass Care-Arbeit halt oft dann bei den Frauen bleibt. Oder auch Tora-Lernen ist ja oft auch, wird oft geschlechtlich gedacht für viele Menschen, dass es bestimmten Leuten nicht offen stehen würde. Und das ist natürlich dann auch problematisch. Aber ich habe das Gefühl, im Jüdischen ist es manchmal ist es noch ein bisschen anders. Also nicht problematisch, aber dadurch, dass der Vater oft die Lehrerfunktion übernimmt oder übernommen hat, geschichtlich, gibt es da eine andere Präsenz.
Ich musste auch gerade an das Stillen denken. Und zwar gibt es bei uns so die Regelung, okay, der Papa kann nicht stillen, aber der Vater im Haus ist quasi, trägt die Verantwortung, dass das Kind gestillt werden soll, also die Ernährung bekommt. Wenn die Mutter darauf irgendwie verzichten möchte und sagen möchte, nö, das möchte ich jetzt nicht, dann ist der Vater quasi verantwortlich, dass das Kind gestillt wird. Aber dennoch wird natürlich auch geraten, dass die Mutter, weil das ist auch eine Entlastung, falls es gesundheitlich nicht irgendwie anders steht, dass sie quasi die Milch auch dem Kind abgibt. Aber da nochmal so ein bisschen, obwohl die Frau die stillende Person oder physisch die stillende Person ist, steht es auch dem Mann oder es ist unter der Verantwortung auch vom Mann. Das ist natürlich auch so ein bisschen Familienkonstellation und wer trägt welche Verantwortung darüber, dass das Kind auch quasi die Ernährung bekommt. Das finde ich aber auch trotzdem spannend, weil genau, es ist nicht so, oh, ich kann nicht stillen, das ist dein Problem und macht sich irgendwie vom Acker, sondern er muss schauen, dass das auch irgendwie, dass das Kind auch irgendwie versorgt wird.
Ist ja auch eine Beschreibung. Ich habe schon gesehen, dass du das sagen willst und habe versucht, dich schneller zu nennen. Es gibt ja auch eine Beschreibung zu Gott, Gott als Stillende.
Ja. Mhm. Das ist auch sehr interessant. Ja, ich habe mir gedacht, dass du das sagen willst gerade.
Kennt ihr die Pelikan-Geschichte? Habe ich euch die schon mal erzählt?
Hast du eine kirchliche
Kennt
Geschichte?
Kennt ihr nicht? Oh Nein. Mein Gott. Also, in meiner Kirche hängt oben links ein Bild von einem Pelikan und von drei Pelikan-Küken. Und das ist ein sehr altes Bild für Jesus. Übrigens auch ein makaberes tatsächlich, weil man dachte, dass der Pelikan die Kinder nährt, indem er also mit Blut nährt. What? Und ja, genau, weil Jesus Christus.
Ja,
ne?
ja, aber was so. Ist mit dem Pelikan und dem Blut?
Ja, pass auf. Und man weiß erst, was heißt erst heute? Man wusste zu damaligen Zeiten noch nicht, dass der Pelikan isst und runterwirkt und das Zerkaute wieder zum Teil hochwirkt, so wie Brei quasi, und das dann den Küken gibt. Und da ist teilweise manchmal auch ein bisschen wahrscheinlich Blut mit dabei gewesen und hat so die Küken dann genährt. Und in der mittelalterlichen Assoziation wurde das mit Jesus Christus verbunden. Und deswegen gibt es in einigen Kirchen auch das Symbol des Pelikans, der sich opfert, ne? Eine Opferung, ich gebe mich, ich gebe meins zur Nahrung. Da musste ich jetzt auch ein bisschen dran denken.
Ach, spannend.
Aber es ist nicht mehr so verbreitet, also es gibt es weniger heute noch.
Ich habe gerade so, weil wir gerade die ganze Zeit darüber reden, halt, dass es so ist, okay, also ich sorge für das Kind in dem Sinne, als dass ich das physische Überleben sicherstelle. Und tatsächlich wird auch bei uns in Kiddushin und dann an mehreren Stellen wird es in Kiddushin zitiert, gesagt, dass was ist denn, also weil Kübra hatte die Frage, glaube ich, auch schon genannt oder gestellt, was heißt denn deine Eltern ehren? Und bei uns steht dann halt, du sollst sie ernähren, du sollst ihnen Kleidung geben und für ihren Transport sorgen. Und dann tatsächlich in späteren Texten wird dann auch zum Beispiel der Rambam klassifiziert auch, wie du mit deinen Eltern reden sollst. Also und beschreibt auch so Situationen, wo man heutzutage vielleicht sagen würde, ah, da hat vielleicht jemand gerade Demenz und benimmt sich halt nicht mehr so ganz im vollen Besitze der geistigen Kräfte oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und dann gibt der Rambam Alternativsätze, die man sagen soll. Also du sollst zum Beispiel, oder auch wenn dein Vater sagt, das Gesetz geht so und so und du weißt aber, dass es total falsch ist, dann sollst du nicht sagen, nein, das ist falsch, das Gesetz ist so und so, sondern du sollst sagen, ah, komm doch mit, lass uns doch schauen in den Texten, was dort geschrieben steht. Und ich finde halt interessant, was ich damit sagen will, ist ja dieses, dass es einmal darum geht, physisch für jemanden zu sorgen, dass er nicht stirbt. Also Essen, Trinken, Dach über den Kopf. Aber dass es ja auch eigentlich so einen Aspekt von Liebe und Fürsorge gibt, die ja noch irgendwie ein bisschen weiter eigentlich geht. Und was ich halt oft so spannend finde, worüber wir, glaube ich, noch gar nicht geredet haben, ist, dass halt, oder doch, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, aber nicht in der Tiefe. Es gibt viele Menschen, die haben furchtbare Eltern. Und das muss auch mal gesagt werden. Und Eltern, die nicht liebevoll sind. Und Eltern, die vielleicht, oder die Leute, die gerade dafür gesorgt haben, das sind deine Eltern, die, dass du ein Dach über dem Kopf hast und essen, aber dich emotional komplett, also missbraucht haben, vernachlässigt haben und. Und dann finde ich das halt, da wird dann das Gebot schwierig. Weil wenn du liebevolle, fürsorgliche Eltern hast, und natürlich jeder macht mal Fehler, und man kann immer sagen, okay, meine Eltern haben das Beste getan, irgendwie mit dem ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen. Aber es gibt eben auch Eltern, die sind ganz, ganz schrecklich. Und wie geht man dann damit um? Mhm. Das finde ich irgendwie eigentlich viel spannender. Und auch dieses Ganze über Eltern reden, wenn man halt aber eigentlich keine Eltern hatte oder
ja.
Ja, am Muttertag halt auch nicht nur an, zum Beispiel auch an die Frau oder an die Person denken, die nicht gebären können, die keine Kinder haben können, wie triggernd das sein muss, aber auch, also deine Mutter ist tot, dein Vater ist tot oder deine Eltern sind ganz, ganz schrecklich, diese ganzen Komplexitäten.
Ja, absolut. Und ich finde, ich lasse das jetzt auch mal einfach im Raum so stehen, weil das sind halt eben Aspekte, die man sich nochmal vergegenwärtigen sollte. Und deswegen, ja, wenn man tatsächlich noch Elternteile hat, die leben und mit denen man tolle Erinnerungen hat, dann finde ich es auch tatsächlich schade, wenn alles nur an einem Tag quasi gefeiert wird. Wie ganz am Anfang auch gesagt, es soll einfach eine Sensibilisierung im Kopf stattfinden, dass man sagt, okay, ich unterstütze meine Mutter, meinen Vater, wen auch immer. Und diese Liebe, diese Zuneigung, die dann nicht nur an einem Tag quasi zur Geltung bringen, indem man nur eine Rose kauft und sagt, okay, ich habe jetzt meine Checkliste vollzogen, sondern dass man das einfach signalisiert und auch mal random Blumen kauft oder keine Ahnung, einfach mal sagt, ich habe dich gern und so wie genau bei Maike, ich liebe es, dass meine Mama mich zu trösten weiß und mich am besten trösten kann. Also ja, und ich finde, wir Menschen viel vergessen auch tatsächlich manchmal oder sehr oft unsere Liebe in Worten zu fassen und zu sagen, ich mag dich aufgrund uns irgendwie so gegenseitig zu stärken und emotional nochmal aufzupippen. Ja, bitte.
Wie in der Schule. Ich habe mich gerade gemeldet. Ich möchte noch hinzufügen, dass Elternschaft aber auch nicht erwarten sollte von den Kindern, dass sie sich bedanken müssen. Also ich erwarte nicht von meinem Kind, dass es Danke sagt und dass es mir Dinge bastelt und seine Liebe zeigt. Dafür bin ich ja auch nicht Mutter. Das ist nicht an die Erwartung gekoppelt. Und trotzdem bin ich da für mein Kind. Und ich will, was ich aber erwarte, ist von der Gesellschaft, von der Politik, von meiner Kirche ein Überdenken von Elternschaft und viel mehr da eine Unterstützung zu haben. Also die Unterstützung brauche ich nicht von meinem Kind, sondern die Unterstützung brauche ich von der Gesellschaft, dass ich dass ich auch gut Mutter sein kann auf einer gesellschaftlichen Ebene. Also wie Rebecca es gesagt hat, wir wollen keine Blumen, sondern Rechte. Und wer gerne Blumen mag, darf natürlich auch Blumen und Rechte nehmen. Also Gesetze.
Also Rechte nicht falsch verstehen.
Genau, Gesetze.
Gesetzliche nicht die Rechte. Menschen. Genau. Also wichtiger Punkt. Und ich finde, wahrscheinlich viel mehr können wir reden. Aber wir würden es jetzt mal dabei belassen, weil ich finde, die Punkte, die jetzt auch zu Ende, die Maike jetzt nochmal aufgezählt hat, waren jetzt nochmal ganz, ganz wichtige Punkte, außer ihr wollt jetzt noch dringend was sagen. Ansonsten würde ich so, ja, Rebecca, bitte.
Eine einzige Sache, was mich tierisch aufgeregt hat, was ich neu gelernt habe, ist, es gab ja große Reformen in diesen Elternzeitnehmen, also diese Elternzeit, nachdem das Kind geboren ist, dass halt beide Parteien sich Elternzeit nehmen können. Und das wurde jetzt wieder eingeschränkt. So, dass viele Eltern nicht gleichzeitig mehr diese Zeit richtig gut nehmen können. Ich kenne mich gesetzlich jetzt nicht hundertprozentig damit aus, aber es wurde jetzt wieder erschwert. Und das ist total tragisch und problematisch, weil ich habe so ein Buch gelesen, das heißt Wider den Mutterinstinkt oder Gegen den Mutterinstinkt. Und da wird halt gesprochen, dass es nicht darum geht, dass es einen intuitiven Mutterinstinkt gibt und eine intuitive Kind-Mutter-Bindung, sondern dass das Kind einfach mehr Zeit mit der Mutter verbringt in unseren gesellschaftlichen Konstellationen und deswegen eine engere Nähe hat als oft mit dem Vater, weil der halt oft nicht so präsent ist. Und dass es jetzt nochmal von der Gesetzesgebung wieder erschwert wurde, ist so ein enormer Rückschritt in diesem ganzen Konstrukt. Und ich wollte nochmal sagen, dass mir aufgefallen ist, dass wir krass binäre Sprache benutzt haben. Und dass das so ein bisschen unseren Schriften zuzuschreiben ist. Aber dass wir halt auch eigentlich oft, also Elternschaft ja auch größer denken müssten und nicht nur von Vater und Mutter reden, sondern auch von anderen Konstellationen. Und ich weiß nicht, wir haben es so an Stellen gemacht, aber ich wollte es nochmal ganz kurz betonen.
Ja, das ist auch wichtig. Und du, Kübra wollte gerade beenden, aber ich würde auch noch hinzufügen, also danke, dass du auch nochmal geöffnet hast hin zu queeren Familien zum Beispiel oder zu ganz anderen und neuen in Anführungsstrichen Familienkonzepten, denn auch der Familienbegriff ist ja auch ein problematischer oder ein kritischer. Ne? Man kann auch ganz anders und vielleicht ein bisschen befreiter von diesen Zuschreibungen über Gemeinschaft nachdenken und über Lebenskonzepte. Das ist, glaube ich, auch wichtig für uns und unsere Gesellschaft, da mutiger zu sein, sich durchaus auch mal von gesellschaftlichen Erwartungen und Festlegungen zu lösen. Aber es ist vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema, das ist das Thema Familie. Und ich wollte auch noch sagen, du hast gerade über Mutterinstinkt gesprochen. Das ist jetzt total persönlich, aber als mein Kind geboren wurde, war es erstmal da. Und ich kannte mein Kind noch nicht. Also ich musste es erst einmal kennenlernen und wir mussten eine Bindung und Beziehung zueinander aufbauen. Es ist erst einmal da. Und das war voll die krasse Erfahrung, die Geburt an sich und vorher so einen Menschen im Bauch zu haben. Aber dann ist dieser Mensch auf einmal da. Und dann saß ich da und war krass. Okay, dann fangen wir mal an. Aber das ist so eine, also natürlich ist in gewisser Weise eine Bindung da, weil es ist irgendwie geboren, aber eine richtige enge Bindung zueinander baut man ja auch erst über die Zeit auf. Und Liebe muss ja auch gelebt und erlebt werden und ist nicht von Anfang an in einer Bedingungslosität da. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, das zu betonen, weil viele ja auch davon Mutterschaft unfassbar verklären und problematische Seiten und Zweifel und so weiter keinen Raum lassen. Und die sollten aber auch da sein.
Ich möchte auch an der Stelle noch...
Sorry, Kübra.
Wir sprengen komplett das Programm. Es gibt ein sehr spannendes Buch und soziologisches Konzept, das heißt Regretting Motherhood, also Mutterschaft... wie sagt man? Regretting?
Bereuen.
Bereuen, genau. Bereuende Mutterschaft. Und ich werde das mal in die Shownotes auch packen, weil sich das auch mit diesen Themen noch mal ein bisschen mehr beschäftigt.
Okay, Kübra, wir sind fertig.
Dankeschön. Falls aber ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer noch irgendwie was hinzufügen wollt und keine Ahnung, Fragen habt, dann schreibt uns doch an 331podcast@host-of-one.org und wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Ciao.